Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
Herzlich willkommen zur 24. Folge unseres Podcasts Krebs, was nun? Ja, mir gegenüber darf ich Nils begrüßen. Herzlich willkommen.
Hallo Sarah.
Und ihr kennt es bereits, wenn Nils mir gegenüber sitzt, sind wir seit längerer Zeit mal wieder alleine in unserem kleinen Podcast-Studio. Wir wollen die heutige Folge nutzen, um euch einmal auf den aktuellen Stand zu bringen. Wir sind euch einige Informationen schuldig, unter anderem von diversen Arztbesuchen, diversen Klinikaufenthalten kann man gar nicht sagen. Das klingt so, als hättest du da stationär sein müssen. Das stimmt so ja nicht.
Ich war im Bettchen.
Du warst im Bettchen, aber du durftest auch wieder gehen aus dem Bettchen.
Gott sei Dank.
Und es stand auch das Kontroll-CT vom Thorax an, also von der Lunge, und auch das Kontroll-MRT vom Kopf. Und ja, aber der Reihe nach. Wir sind in der letzten Folge, in der wir über deinen Gesundheitszustand gesprochen haben, da stehen geblieben, dass du gesagt hast, du hast sehr viele Beschwerden, dir geht es nicht besonders gut, du hast kein gutes Gefühl. Und ja, das hat auch dann dazu geführt, dass uns tatsächlich viele, viele Zuhörer geschrieben haben, die sich Sorgen gemacht haben. Wie bist du selber in der Zeit nach der Podcast-Folge und vor allen Dingen vor dem, ja, erlösenden, Fragezeichen, CT mit deinem Gesundheitszustand und vor allen Dingen auch mit deiner mentalen Gesundheit umgegangen?
Ja, eigentlich wie immer, Verdrängung. Also tatsächlich, ja, ich habe sehr starke Schmerzen gehabt an der Hüfte, habe ich auch immer noch. Also ich habe diese Hüftschmerzen behalten.
Einseitig sind die, ne?
Ja, manchmal auch beidseitig. Aber okay. Einseitig, hast du recht, ja, man beschwert sich ja schon nicht mehr über normale Schmerzen, sondern du hast recht, die eine Seite, die tut noch mehr weh als die andere. Und Kopfschmerzen, da war ja auch die eine Seite etwas mehr als die andere Seite. Die, ja, ich sag mal Spannungskopfschmerzen, die ich habe, wo ich bei den letzten MRT-Kopf-Untersuchungen, ich sag mal, ja, so ein bisschen Panik geschoben habe, die habe ich schon so ein bisschen abgespeichert als Kopfschmerzen, die durch die Pleurodese wohl kommen. Also die irgendwie muskulär bedingt dann wohl sind. Das ist alles nicht mehr ganz so.
So eine
gängig.
Art Spannungskopfschmerz sozusagen.
Ja, genau. Also dieser Spannungskopfschmerz, den habe ich da verordnet. Diesmal war es eher punktuell pochend. Ne? Und deswegen habe ich wirklich gedacht, also diesmal bin ich fällig. Also entweder mit Knochenmetastasen an der Hüfte oder mit Metastasen im Kopf, die ja für Lungenkrebspatienten und generell ja, Brust ja auch, die Kopfmetastasen keine Seltenheit sind. Ne? Das ist nicht so, ja, einer von 100, sondern Brust, glaube ich, 25% und Lungenkrebs 50% haben in ihrem Krebsleben dann Metastasen im Kopf. Also war es nicht ganz so weg. Also ich dachte wirklich, jetzt bin ich fällig und ich kann ja meiner Ärztin und meinen Lieblingspathologen sagen, Achtung, hier kommt bald eine Re-Biopsie, weil ich war fest davon überzeugt, jetzt geht's los. Ja, was habe ich gemacht, um dieses Ganze, ja, da kommt bald vielleicht eine schlechte Diagnose und Schmerzen. Ich habe sie eigentlich genau wie, es wird nicht gestorben, habe ich die auch so ein bisschen weggedrängt. Ich habe mir eine Auszeit genommen. Also ich bin weggefahren und bin tatsächlich erst den Tag vor dem CT, also das CT war zuerst dran und ein paar Tage später das MRT, bin ich erst wiedergekommen. Und das war eine gute Entscheidung.
Eine Woche lang hast du dich rausgenommen aus deinem normalen Alltag, will ich jetzt mal sagen, und hast dir andere Aktivitäten gesucht, Beschäftigung gesucht, Ablenkung gesucht, kann man das vielleicht auch so sagen?
Das denke ich auch. Also ich habe mir, du weißt es ja selber, mir die Tage ziemlich vollgepackt, aber das war eine gute Ablenkung. Also ich kann das eigentlich nur empfehlen, beziehungsweise würde das auch wieder so machen. Also das bringt definitiv mehr als irgendwelche, ich sag mal, die Woche davor noch Studien zu lesen und sich irgendwie anders damit zu beschäftigen, sondern tatsächlich sich wirklich um was anderes zu kümmern. Also
sich darum zu kümmern, dass es dir ansonsten gut geht, also dass du quasi Dinge getan hast, die deiner Seele gut getan haben, die dir Freude bereitet haben, die dir Energie verschafft haben und gleichzeitig ja so als positiver Nebeneffekt dafür gesorgt haben, dass du so wenig wie möglich an die bevorstehende Untersuchung denkst.
Genau. Und ja, das Blöde, ich sag mal, bleibt immer noch diese Verzögerung zwischen CT- oder MRT-Aufnahme und Diagnosegespräch oder Auswertung. Das bleibt. Also mit dem Tag der CT-Untersuchung hat man es dann ja noch nicht geschafft. Also man hat sowieso schon genug Zeit, sich Gedanken zu machen. Und durch diese Auszeit fiel das davor, Gedanken machen. Ich will nicht sagen zu 100% weg, aber ich habe es schon gut beiseite geschafft oder beiseite schaffen können, ne?
Du hattest jetzt ja nach deiner Diagnose auch schon einige reguläre Kontrolltermine, sowohl CT als auch MRT. Und es war ja bislang eigentlich jedes Mal so, dass vor den Untersuchungen in einem gewissen Zeitraum vorher der Kopf verrückt gespielt hat und du auch vermehrt Beschwerden, Schmerzen in irgendeiner Form wahrgenommen hast. Das war aber dieses Mal zumindest von meinem Gefühl ein bisschen anders. Also es fing schon sehr, sehr früh an, dass du sagtest, du hast Schmerzen, du hast kein gutes Gefühl, du hast irgendwie das Gefühl, vielleicht wartet da was auf mich. War das für dich auch so? Hast du es diesmal anders wahrgenommen? Und was würdest du vielleicht auch unseren Zuhörern, die auch betroffen sind, raten, um eben immer in der Regel ja diese 3-Monats-Slots zu überbrücken?
Ja, das ist schwer, da irgendwas zu raten, weil jeder Jack ist anders, ne? Jeder geht da anders mit um. Ja, bei mir war es tatsächlich so, was jetzt anders war, war die Art der Schmerzen. Vorher war es tatsächlich diese Spannungskopfschmerzen oder ein Ziehen im Oberbauch, wo du denkst, oh Gott, jetzt ist Bauchspeicheldrüse oder du hast irgendwo anders irgendein Ziehen mal. Ja, ich sag mal, jegliches Körpergefühl, was man immer sonst hatte, von wegen, ach, das ist nur ein Magengrummeln vom Essen, wird in dieser speziellen Zeit tatsächlich sofort eine Metastase. Das ist so der Unterschied. Bloß dieses Mal war es so, dass es wirklich stechende Schmerzen wurden. Was ja anscheinend, wir haben jetzt ja CT-MRT-Bilder, haben wir, anscheinend, so viel darf ich jetzt schon sagen, keine Metastase am Knochen ist. So scheint es so. Man wird jetzt nochmal prüfen, wenn ich jetzt länger die Beschwerden habe, ob man das nochmal mit einer anderen Untersuchung irgendwie anders diagnostisch abrunden kann. Aber erstmal ist da nichts. Das heißt, diese Schmerzen müssen irgendwo anders herkommen. Ich habe jetzt also wieder gelernt, dieser punktuelle Schmerz, den ich jetzt hatte, die 2-3 Monate, das kann also auch was Muskuläres sein, auch vielleicht von der Pleurodese oder keine Ahnung was, eine Schonhaltung davon oder. Genauso wie die Kopfschmerzen. Oder ist es so winzig klein, dass man es auf Bildern nicht sieht und man sieht es beim nächsten Mal. Man hat ja schon oft gehört von anderen Krebsis, dass die das sehr früh merken. Also schon viel früher, bevor die Bildgebung irgendwas sagt. Deswegen kann ich eigentlich nur den Rat geben, dass man sich erst damit beschäftigt, wenn es wirklich schwarz auf weiß ist.
Mhm.
Ne? Also du kannst schon vorher sagen, okay, falls was ist, machen wir eine Rehbiopsie, ja, liebe Onkologin. Und die sagt dann, ja, das machen wir. Das, ne? Also dass du schon so ein bisschen weißt, wo der Plan hingeht, also was dann passiert.
Dass man potenziell die Pläne B und C in der Schublade hat, aber nicht die ganze Zeit die Schublade geöffnet hat und eben diese Pläne sich durchliest und genau anguckt und sich so dezidiert darauf vorbereitet.
Ja, oder Studien durchliest für irgendwelche Mutationen, die nachher sowieso nicht festgestellt werden. Ne? Also ich meine, das hilft mir vielleicht in dem Wissen, was jetzt zum Beispiel bei ALK, ROS1 oder MET gerade so los ist, dass ja, vielleicht das Wissen für andere Podcast-Hörer genutzt werden kann. Aber wenn die bei mir nachher nicht gefunden wird, hat sich für mich dieses Verrücktmachen ja eigentlich nicht gelohnt. Ne? Und deswegen, also locker bleiben, auch wenn es echt schwer fällt, ist da eigentlich die einzigste Idee. Also ich habe oder merke oft, dass bei mir Musik viel wirkt, mich abzulenken. Also irgendwie Konzerte oder irgendwelche, auch kleine Gigs. Ne? Das tut mir gut. Und da muss das jeder selbst rausfinden, ob für ihn Waldbaden oder Städtetrips oder das Meer, ne, das ist bei mir auch. Also immer irgendwo ans Wasser fahren, ist immer gut. Schiffe, Ja, sowas. Da muss jeder seinen eigenen Weg durchfinden. Aber Ablenkung ist eigentlich die beste Medizin für mich vor den CTs.
Und dann Stück für Stück versuchen, eben auch mit den Kontrolluntersuchungen Schmerzen irgendwie zu verifizieren und, wie du das eben auch schon gesagt hast, dein Körpergefühl in irgendeiner Form versuchen zurückzugewinnen, auch wenn das natürlich ein sehr langer und steiniger Weg ist, gerade nach der Diagnose, die man da erhalten hat.
Genau, es ist tatsächlich, ja, es war ja eine Todesnachricht, sage ich mal. Und natürlich will keiner einen Therapiewechsel haben. Ne? Ich wäre jetzt glücklich, wenn Tagrisso 10 Jahre halten würde oder länger. Hätte ich überhaupt nichts gegen. Und natürlich will man das Leben, so wie es jetzt ist, auch so beibehalten. Ne? Keiner will freiwillig irgendwie einen Therapiewechsel machen, wenn er mit der Therapie gerade zufrieden ist. Und ja, so war ich dann natürlich auch sehr froh. Ich weiß nicht, ob ich da schon vorgreifen darf. Aber das CT- und MRT-Bild waren stabil, also ohne neuen Befund. Stabil heißt nicht, es geht zurück, sondern stabil, aber stabil bei einer Krebserkrankung kann ja auch schon was Gutes sein oder ist für mich auch was Gutes. Und somit, ja, ist natürlich dann wieder alles voll mit Endorphin und alles ist schön, wenn du diesen Brief in der Hand hältst und da steht, ja, es kann so weitergehen, ne?
Genau, wir haben als erstes das Ergebnis vom CT-Thorax bekommen, weil ja auch die Untersuchung zuerst anstand. Und dort war ganz klar die Nachricht, Tumormaterial ist vorhanden, ja, aber an den bekannten Stellen. Und auch die Lymphknoten, die akzentuiert waren, sind sogar nicht mehr akzentuiert, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und wie gesagt, die Tumorlast insgesamt ist sehr gering. Und das hat uns natürlich wahnsinnig gefreut. Also das bedeutet, Tagrisso macht einen sehr guten Job und, wenn ich mich recht erinnere, ist sogar heute der 500. Tag Tagrisso. War dem nicht so? Hatten wir da nicht vor ein paar Tagen drüber gesprochen, dass heute der 500. Tag ist?
Ich glaube, bei Ausstrahlungsterminen. Also heute nicht, aber ich glaube, wenn die Folge rauskommt, kann das so sein. Aber ja, es sind so ungefähr 500 Tage.
Mhm.
Und das ist natürlich für mich als jemand, der die ganzen, ja, ich sag mal, Studien und Statistiken liest, schon ein mega Erfolg, ne?
Genau, weil laut Statistik dürfte Tagrisso nämlich schon nicht mehr wirken.
Genau, ich glaube 9 Monate.
Ja.
Aber ja.
Und von daher ein super Erfolg und auch Tagrisso ist es womöglich, wir wissen es nicht, zu verdanken, dass das MRT-Kopf, du hattest eben gesagt, stabil ist. Stabil heißt beim MRT-Kopf nach wie vor keine Hirnmetastasen vorhanden oder wie wir immer scherzhaft sagen, nichts drin im Kopf. Und
Gott sei Dank.
Genau, Tagrisso ist ja hirnschrankengängig, bedeutet, es könnte auch Metastasen im Hirn bekämpfen, beziehungsweise jetzt in deinem Fall vorbeugen. Das scheint es aktuell auf jeden Fall sehr erfolgreich zu tun.
Ja, genau. Ist auch eigentlich, weiß nicht warum, aber immer noch eine Nachricht besser, wenn tatsächlich keine Gehirnmetastasen da sind. Man ist schon bei Thorax und Abdomen schon froh, wenn da nichts ist, aber noch mal mehr freut man sich, wenn dann jemand um die Ecke kommt. Das war ja diesmal Gott sei Dank so, dass der Radiologe gleich gesagt hat, ja, ich kann es noch nicht zu 100% sagen, aber zu 99,999 ist da auch wieder alles gut. Und dann kann man auch gleich viel, ich sag mal, freudig und entspannter nach Hause fahren, als wenn man wieder auf diesen Brief warten muss oder noch schlimmer, auf das eine Woche entfernte Arztgespräch, ne, mit der Onkologin. Das wäre natürlich Worst Case, also deswegen war ich froh, dass wir da bei dem Kopf-MRT gleich Nachricht bekommen haben.
Zumal es ja auch bei diesem Mal so war, unabhängig von den veränderten Kopfschmerzen, die du jetzt schon erwähnt hattest, war es ja auch so, dass uns beiden aufgefallen ist, dass deine Vergesslichkeit wesentlich mehr geworden ist.
Ja.
Insgesamt die Verwirrtheit und auch teilweise Worte oder Sachen, die du verwechselt hast, die dir nicht eingefallen sind, wo wir dann schon auch sagten, oder also
ja,
ich für mich,
gepasst,
wollte ich gerade sagen, also ich habe es dir nicht gesagt, aber ich habe gedacht, um Gottes Willen, also so wirr, wie der teilweise spricht, würde mich das nicht wundern, wenn da irgendwie eine Metastase sitzt, die auf das Gedächtniszentrum drückt.
Augen sind auch schlechter geworden.
Stimmt,
denk
genau.
Denk dran, das habe ich auch mal die ganze Zeit gesagt, also ja genau, mich hätte es auch nicht gewundert. Da brauchst du gar nicht viel sagen, sondern ja, das habe ich Habe ich genauso empfunden. Ja.
Ja, man will dann natürlich, also jetzt an meiner Stelle, nicht noch zusätzlich Salz in die Wunde streuen und dir dann sagen, Mensch, du bist aber vergesslich und um Gottes Willen und du redest hier aber wirres Zeug. Zumal das ja auch in Anführungsstrichen bekannte Begleiterscheinungen, Nebenwirkungen, wie auch immer sein können von Hirnmetastasen. Und wie du es ja auch eingangs schon gesagt hast, es ist nun mal nicht unwahrscheinlich bei Lungenkrebs. Ja, umso beruhigender war dann die Nachricht, alles ist gut, kein Problem. Kannst du definieren, warum gerade für dich die Hirnmetastasen schlimmer wären, als wenn es zum Beispiel im Thorax wächst oder?
Ein Kontrollverlust. Bei okay. mir ganz klar Kontrollverlust. Also ich habe Angst, dass ich das Wissen, was ich habe und dem ich weiß halt nochmal einen Tick mehr über Studien als du. Oder was ich so machen will. Und klar weiß ich, dass du da wärst und dich auch bei den Ärzten einsetzen würdest für mich. Bloß wenn ich dann, ich sag mal, ja, mit der Gehirnmetastase dann koordinationstechnisch und sprachentechnisch und alles ausfallen würde, für mich wäre das der schlimmste Gedanke. Also ich wüsste, dass irgendwas wird gemacht, dass du, ich sag mal, Cyberknife, Gamma Knife sowas abklopfen würdest. Ganz klar, das ist schon, ich sag mal, viel mehr als der Otto-Normalverbraucher machen würde. Aber ich hätte selbst Angst, dass ich mich dann nicht mehr an den Haaren aus dem Sumpf ziehen könnte, ne?
Weil du im Moment sagst, du weißt jetzt gerade, dass du dich auf dich verlassen kannst, ich weiß nicht, ob verlassen jetzt das richtige Wort ist, aber du kannst dich auf dein Wissen und all das, was du dir erarbeitet hast und auch nach wie vor durch Seminare, Webinare, durch Kontakte zu diversesten Ärzten, das Wissen, was du dir erlangt hast, damit könntest du dich selber potenziell retten und ja, wenn eben dann das Zentrum all diesen Wissens nicht mehr hundertprozentig funktioniert, wäre das dann deine Angst sozusagen?
Ja, das, ich sag mal, dann das in andere Hände zu geben. Also ich weiß auch, dass die Ärzte, wo ich denn hingebracht werden würde, natürlich das auch alles wissen. Mhm. Aber irgendwie, ja, hat das für mich so ein, du weißt ja, wie viel ich jeden Tag investiere, um dieses Wissen weiter auszubauen. Mhm. Und natürlich würde ich das gerne nutzen. Also ob das jetzt was bringt, da habe ich auch keine Ahnung. Ne? Das kommt ja darauf an, welche Situation kommt. Aber ich fände es einfacher, meinen Kopf zu behalten und mich um eine Lebermetastase oder Niere oder was ich was zu kümmern oder um das Wachsen des Tumors, als ja außer Gefecht zu geraten. Ne? Mhm. Also ich glaube, das ist das. Ich glaube, dass dieses Bild hat wohl jeder im Kopf, der wo Gehirnmetastasen sind. Es soll bloß nicht irgendein Zentrum treffen, das mich irgendwie außer Gefecht setzt. Ne? Sondern ja, genau. Man möchte mit vollem Bewusstsein die Untersuchung mitmachen, möchte sagen, wo es weh tut, was los ist und was passiert, ne?
Ja.
Ich glaube, deswegen ist das schlimmer. Also, ja.
Kann ich gut nachempfinden. Also kann ich gut nachvollziehen, ist, glaube ich, besser gesagt. Nachempfinden kann ich es nicht, aber nachvollziehen. Und ich glaube auch, dass deine Art und Weise, mit der Krankheit umzugehen, da werden wir auch immer mal wieder drauf angesprochen, sowohl von Mitbetroffenen, Patienten, als auch Angehörigen, als auch den Ärzten, dass es ja in Anführungsstrichen nicht normal ist, wie du mit der Erkrankung umgehst und wie du auch die Erkrankung in einem gewissen Maße angenommen hast. Das war ja am Anfang auch ein Schritt, den man erstmal gehen muss, zu sagen, okay, ich habe die Erkrankung jetzt und jetzt schauen wir, wie wir irgendwie klarkommen miteinander, beziehungsweise wie mache ich mich so stark und meinen Körper so stark, dass ich gegen die Erkrankung vorgehen kann. Und da spielt, glaube ich, auch maßgeblich, und korrigiere mich, wenn das nicht so ist, eine Rolle, wie du auch damals schon dein Berufsleben durchgezogen hast, sag ich mal. Du warst immer jemand, wenn du was gemacht hast, dann zu 100% und mit Herz und Seele. Und da wurde dann auch abends um 22 Uhr der Kunde am Telefon beraten, wenn irgendwie in seiner Anlage was nicht in Ordnung war. Und genau so ist es jetzt mit dem Krebs und auch anderen Krebspatienten für dich.
Ja, genau. Das würde ich auch sagen. Ich glaube, diese Liebe und Euphorie, die ich für meinen Job hatte, stecke ich jetzt wirklich 100% in ja, in den Krebs, also in die Bekämpfung, in die Aufklärung, in das Beraten von anderen Patienten. Genau, ich will das, was ich erlebt habe, weitergeben. Ich will natürlich, dass die sich auch dann die Wege suchen, egal welchen sie nehmen, aber jedenfalls mit dem Vorwissen von mir. Und ja, das, ja, ich denke auch. Also ich, genau, der innere Motor läuft. Also ich bin jetzt nicht durch den Krebs, ist jetzt irgendwo mein innerer Motor, der mich vorher so angetrieben hat für den Job, der ist jetzt nicht ausgegangen und ich denke, Hilfe, sondern der hat jetzt umgeschwenkt, ne? Ich habe komplett das Arbeitsleben außer Acht gelassen und gesagt, das zählt jetzt überhaupt nicht mehr. Es zählt jetzt nur das Überleben und da volle Kraft voraus, ne? Das denke ich auch.
Du hast eben noch einen sehr interessanten Punkt angesprochen, da will ich gleich einmal eben drauf kommen. Aber eine Sache vorweg, und das ist auch eine Neuigkeit, die wir hier guten Gewissens teilen können. Dein Arbeitsleben hast du nun tatsächlich auch offiziell und auf dem Papier hinter dir lassen können. Berichte doch gerne mal, wie ist da der aktuelle Stand?
Ja, ich bin offiziell Rentner. Also ich bin seit dem 1.3. Rentner und es fühlt sich sehr, sehr gut an, muss ich sagen. Also ja, viele gucken, ich sag mal so ein bisschen bemitleidig, wenn ich sage, ja, ich bin Rentner. Das stimmt auch, wenn ich, also als ich das erste Mal das Schreiben bekommen habe, denkt man auch, ui, fuck, also du bist wirklich krank. Also dass die nicht lange überlegen müssen, dass du Rentner bist, das ist natürlich ein Zeichen von dem, ja, das ist ernst, also es ist jetzt nicht irgendwie, ich sag mal, nicht despektierlich gemeint, aber kein Knorpelschaden, wo man überlegt, ob ich jetzt noch Fliesenleger sein darf oder nicht, sondern es ist so eine Erkrankung, wo es gar keine Fragen gab. Also es war völlig klar, Lungenkrebs, Endstadium, metastasiert, Aussichten, nicht heilbar, nicht operabel. Das bedeutet einfach, ja, Erwerbsminderungsrente. Mir gibt es aber tatsächlich einen großen Platz im Gehirn, in meiner Gedankenwelt frei, weil nicht mehr dieses, ja, ich muss beim Arbeitgeber den gelben Schein, ich muss das machen, ich muss dies machen, ich muss mich irgendwo rechtfertigen oder da wartet noch jemand auf mich, ne? Sondern jetzt ist es einfach befreit und ja, für mich merke ich, dass die richtige, absolut richtige Entscheidung war.
Für unsere auch betroffenen Zuhörer oder vielleicht auch diejenigen, die für ihre Angehörigen diesen Podcast hören und sich Wissen daraus mitnehmen, hast du den Prozess bis hin zu dem Rentenbescheid als sehr beschwerlich wahrgenommen? Hat das wahnsinnig lange gedauert? Oder gibt es irgendwelche Tipps und Tricks, die du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben könntest, was zu beachten ist?
Nee, ich hatte Gott sei Dank sehr tolle Mitarbeiter dort im Innendienst, also die mich dann, ich sag mal, auch sofort beraten haben, was dann in dem und dem Feld einzutragen ist, wenn ich nicht genau wusste, was da einzutragen ist. Nee, also da gab es auch wirklich für mich, erstmal hat es nicht lange gedauert, dann gab es kaum Schwierigkeiten. Was ich immer ein bisschen schade finde, und da kann man sich natürlich auch an andere Hilfsorganisationen wenden, das ist, dass nicht immer gleich kommuniziert wird, was man so bekommt an Unterstützung, ne? Ich sage jetzt diese Pflegestufe, die man ja auch als Krebskranker beantragen kann und die dann bewertet wird, an welche Pflegestufe man kommt. Das bin ich relativ spät angegangen, ne? Weil ich das gar nicht wusste, dass ich überhaupt da reinfallen würde, ne? Weil, ja klar, Pflege war für mich immer dann wirklich bettlägerig, ne? Aber das natürlich mit meinem eingeschränkten Bewegungsradius und, das da auch reinzählt und natürlich diese Todesangst, die psychischen Probleme, die man hat, dass das auch eine Bewertung findet, das ist natürlich, ja, das erzählt ja nicht jeder an jeder Straßenecke und hat auch noch nicht jeder so durchgemacht, ne? Deswegen war es für mich auch, ja, ein schönes Erlebnis, dass es, wir waren ja bei der Hamburger Krebsgesellschaft, da viele Tipps und, ja, ich sag mal, Informationsmaterialien auch für gibt.
Ja, und man muss sich definitiv informieren, was steht mir zu, was darf ich alles beantragen, was sollte ich auch unbedingt beantragen, auch wenn ich es vielleicht jetzt noch nicht brauche. Beispiel Pflegestufe war ganz klar, es ist auf jeden Fall mit dieser Diagnose erlaubt, eine Pflegestufe zu beantragen. Und wenn man erstmal nur in der Pflegestufe 1 eingestuft wird, weil man aktuell sich noch fit und gut fühlt, aber eben halt zum Beispiel von psychischen Problemen, von Schlafstörungen, von Angst und so weiter geprägt wird. Man hat aber erstmal einen Fuß in der Tür. Man hat schon mal die Pflegestufe. Und gerade mit so einer Erkrankung, mit so einer Diagnose, kann es einfach wahnsinnig schnell gehen, dass sich der Zustand auch mal rapide verschlechtert. Und dann ist es nicht so ein großer Aufwand, in der Pflegestufe hochgestuft zu werden, als dann erst überhaupt damit anzufangen, eine Pflegestufe zu bekommen.
Ja, genau. Das ist vollkommen richtig, Sarah. Also wie gesagt, hast du perfekt ausgeholt. Genau, nur eine Ergänzung vielleicht. Es ist ja auch so, dass auch der schlechteste Tag gemessen werden soll und nicht dein bester. Ne? Klar, kannst du an sehr guten Tagen, wo du aufstehst und die Hüfte tut nicht weh oder alles andere ist in Ordnung, du kriegst Luft, dann kannst du viele Dinge bewältigen. Es gibt aber auch Tage, geht dann gar nichts. Ne? Und wenn diese Tage dann mehr werden, wie du schon eben sagtest, dann kann man tatsächlich nochmal eine neue Bewertung der Pflegestufe dann einfordern.
Wie ihr vielleicht merkt, wir sind total into it in dem ganzen Thema mit Pflegestufe und so weiter und so fort. Was vor allem auch daran liegt, dass wir auch für dich, Nils, eine Pflegestufe beantragt haben und auch bekommen haben, zum Glück. Und da ist vielleicht auch noch für euch wichtig zu wissen, wir hatten das Glück, vorher eine Organisation an die Hand gegeben zu bekommen, die uns beraten hat und die uns auch vorbereitet hat auf das Gespräch nachher mit der Pflegekasse. Es ist so, dass es einen bestimmten Fragenkatalog gibt, der dir, Nils, dann gestellt wurde, wo dann die ein oder andere verrückte Frage auch dabei war. Aber diese Organisation, das ist eine unabhängige Organisation, die bereiten euch und eure Angehörigen, die auch bei dem Termin dabei sein dürfen, natürlich nicht die ganze Großfamilie, aber ich sage jetzt mal der Lebenspartner, die Kinder oder wie auch immer, die bereiten euch auf das Gespräch vor und die gehen auch mit euch durch, wie sieht so ein Fragekatalog aus und worauf kommt es an, weil es ist auch nicht selten der Fall, dass sich die Leute, wenn sie so eine Erkrankung bekommen, am liebsten besser darstellen, als es ihnen wirklich geht und sagen, ja, ich kann das noch alles alleine und das läuft und kein Problem. Es ist genau wie Nils sagt, traut euch ruhig auch von euren schlechten Tagen zu erzählen. Ihr müsst nichts beschönigen und ihr müsst euch auch nicht schämen dafür, wenn ihr zum Beispiel Albträume habt, wenn ihr Todesangst habt oder aber wenn ihr sagt, Mensch, mir wird unter der Dusche immer schwindelig, ich brauche irgendwie einen Duschhocker, damit ich mich zwischendurch mal hinsetzen kann. Das ist alles keine Schande.
Nee, genau. Und zu der Beratung nochmal, da ist vielleicht ja auch mal ganz interessant, was mit den Fragen so beabsichtigt wird, ne? Welche Motivation hängt dahinter, damit man die schon im Vorhinein irgendwie besser verstehen kann. Das hat einem auch geholfen, fand ich.
Ja, vielleicht ist das ja sogar auch eine Idee, denjenigen, der bei uns zu Gast war, mal für eine Podcast-Folge zu akquirieren. Ja. Ihr könnt uns ja gerne mal Feedback zuschicken, ob das für euch interessant wäre. Natürlich ersetzt eine Podcast-Folge kein persönliches und individuelles Gespräch, aber jetzt, wo wir so darüber sprechen, das Thema ist doch breiter als gedacht. Und ja, vielleicht ist das für euch interessant. Schreibt uns gerne, wie eure Meinung dazu ist.
Genau, ja genau, das ist vielleicht auch, ja hast du recht, eine gute Idee. Wir haben ja noch ein paar Gäste irgendwie in petto, ich weiß gar nicht, warum wir das alles machen wollen. Die Jahresplanung ist schon, schon gut voll, aber ich glaube, das ist ein Thema, was viele interessiert.
Auf jeden Fall und auch viele betrifft einfach.
Ja, natürlich, klar, wenn jeder Krebs, das ist ganz egal, ist jetzt ja nicht nur Lunge, also Brustkrebs oder alles andere, was Krebserkrankung ist Krebserkrankung.
Definitiv und da fallen ja auch solche Sachen rein und dann will ich das Thema auch beenden, sonst haben wir gar keinen Stoff mehr für die Podcast-Folge mit dem Kollegen aus dieser Organisation. Aber auch wenn jetzt, sag ich mal, du zum Beispiel hier zu Hause sitzt, bist alleine, bekommst Luftnot oder sowas, dann fallen auch so Sachen wie Hausnotruf darunter, dass man sich das einrichten lassen kann und dass das entsprechend bezuschusst wird und so weiter. Weil dann brauchst du eben nur einen Knopf drücken und es kommt jemand, um dich zu retten. Ansonsten, wenn du hier liegst, kriegst keine Luft mehr und kannst nichts mehr und bist womöglich dann kurze Zeit danach ohnmächtig. ja, dann findet dich hier erstmal niemand. Und nee, dementsprechend genau. Fallen da auch solche Sachen drunter.
Ja, da kann man auch einen Schlüssel hinterlegen lassen und, und. Also das ist für viele sicherlich auch ein Sicherheitsgedanke, der einen dann auch ein bisschen vielleicht sich beruhigen lässt, wenn man weiß, dass ja, jemand kommt im Notfall, Tür aufschließt und den Notarzt alarmiert, ne?
Ja.
Ja.
Eine Sache, die mir da noch zu einfällt, zu allgemeiner Organisation und Sachen, die man unbedingt beantragen sollte. Ich weiß gar nicht, ob wir da damals drauf eingegangen sind, aber ganz zu Beginn nach deiner Diagnose, da warst du sehr, sehr schnell mit, hast du dir einen Schwerbehindertenausweis beantragt.
Ja, stimmt, genau.
Auch das ist eine Sache, die steht euch in jedem Fall zu und auch wenn wir in der Lungenkrebs-Community mit anderen Betroffenen sprechen, die haben auch alle eine sehr, sehr hohe Einstufung erhalten. Mhm. Und ja, manche sind sogar uneingeschränkt gültig, manche haben eine gewisse Befristung, aber das ist dann halt auch, ja, ich sag jetzt mal, das wird dann überprüft, ja, ach, sie sind immer noch unheilbar krank, na gut, dann entweder wir entfristen den oder wir geben eben wieder eine 3-Jahres-Frist oder wie auch immer. Aber auch das steht euch in jedem Fall zu, stellt den Antrag, weil das hat tatsächlich seine Zeit gedauert.
Ja, aber ja, wie gesagt, ich nutze ihn jetzt für vergünstigste Bahnfahrten, weil ich tatsächlich ja auch viel Bahn fahre jetzt. Weil einfach die Kliniken deutschlandweit verstreut sind. Ja, das hat sich auf jeden Fall allein schon deswegen gelohnt.
Wieder ein perfekter Übergang. Die Kliniken sind deutschlandweit verstreut, Bahnfahrten. Wir haben zu Beginn unserer Podcast-Folge schon gesagt, du warst viel unterwegs. Und unter anderem warst du auch im Rahmen ja, eines Forschungsprojektes unterwegs. So viel dürfen wir da leider zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht zu sagen. Aber berichte doch gerne mal von dem, was du schon erzählen darfst.
Ja, da bin ich mir uneins, was ich erzählen darf. Ich weiß auf jeden Fall, dass wenn das Paper rauskommt und auch die Dame, die vielleicht sogar dann Teil in dem Podcast mit Frage und ja, Antwort stehen darf. Guck mal, jetzt kommt wieder mein Vergesslichkeits- und ja, Ausspracheproblem. Ja, dass wir die dann fragen können, was das ist, wozu man das Ganze dann verwendet. Aber ich kann so viel sagen, wir sollen vom Podcast her andere Krebserkrankte einladen zu dem Forschungsprojekt. Also es ist nicht nur für mich, das ist jetzt erstmal so ein Auftakt gewesen. Aber es wird tatsächlich auch ja dann für alle freigeschaltet und es können sich dann auch alle melden und da werden wir auch ja zu gegebener Zeit dann auf euch zukommen. Aber nur so viel gesagt, ich habe eine Art Blutwäsche gemacht, wo dann praktisch Zellen aus dem Körper entnommen werden und diese werden dann untersucht. Aber wie, was und
warum
und wo das passiert ist, das werden wir dann, ja, sobald wir die Freigabe haben, einfach erzählt. Ne? Das liegt einfach da dran. Da bin ich sehr weit südlich gefahren, also für uns hier an der Nordseeküste, also ziemlich südlich. Nicht so weit weggefahren nach Hamburg bin ich für meine Pankreasvorsorge, die habe ich auch noch gemacht. Also alles in dieser Zeit, also CT, MRT, das Forschungsprojekt und Hamburg, also die ja, Bahncard und den Behindertenausweis und meine Fahrerin ordentlich beansprucht. Ja, soll ich schon spoilern? Pankreas auch in Ordnung.
Genau, ja. Und wir hatten wieder einen sehr guten Termin. Wir waren das zweite Mal in der Klinik dort. Und wie ihr Nils ja schon mittlerweile kennt, er geht ja nur zu den besten Ärzten Deutschlands. Und wir haben auch auf jeden Fall eine gute Nachricht für euch, denn auch der Arzt, der bei Nils die Pankreasvorsorge gemacht hat, beziehungsweise auch mit uns die Bilder besprochen hat, also nur einmal eben kurz abgerissen, zur Pankreasvorsorge wurden bei dir bestimmte Tumormarker im Blut abgenommen, die wurden gecheckt und anschließend wurde ein MRCP gemacht. gemacht. Das ist eine besondere MRT-Untersuchung. Was da besonders ist, kannst du, glaube ich, gleich nochmal eben erzählen am besten, weil du ja bei der Untersuchung quasi dabei bist. Insbesondere gibt es einen leckeren Ananassaft. Wieso, weshalb, warum, wird er uns auch gleich erzählen.
Ja, ob ich das alles so wahr wiedergebe. Also ich sage mal im Voraus, das ist alles nur mein Wissen, was ich denke, dass ich es weiß. Also MRCP ist eigentlich tatsächlich eine MRT-Aufnahme. Also keine Strahlung, sondern
Magnetresonanz.
Resonanz, genau. Es kommt ja nur so eine Art Antenne praktisch auf den Bauch, also da, wo die Bauchspeicheldrüse ist. Das Signal wird irgendwie nochmal verstärkt beziehungsweise irgendwie verändert. Und man kriegt Ananassaft. Das soll wohl die Gallensaftproduktion, glaube ich, anregen. Und das Kontrastmittel wieder gespritzt. Also ihr müsst euch vorstellen, CT-Kontrastmittel, MRT-Kontrastmittel, Pankreas-Kontrastmittel und die Blutwäsche, also meine Armbeugen, die sahen aus wie ein Sieb. Das waren, ja, keine schönen Wochen. Aber mit diesem Verfahren, halt dem MRCP und diesen verschiedenen Kontrastmitteln, also Ananassaft und das Kontrastmittel intravenös, kann man dann alle Gänge sehen, also Galle und Bauchspeicheldrüse und auch, wie das Gewebe strukturiert ist. Das soll ja möglichst homogen aussehen, keine Einschlüsse, Zysten oder verändertes Gewebe. Und mit dieser Untersuchung kann man halt sehen, dass es gut ist. Aber was du sagen wolltest, ist, dass der Arzt uns ein Angebot gemacht hat, ne?
Ja, genau. Das war ein Zufall. Wir haben uns mit ihm unterhalten und haben auch so ein bisschen unseren Weg geschildert. Wieso, weshalb, warum. Wir haben nämlich beim ersten Termin den Chefarzt dieser Klinik nicht direkt angetroffen, sondern mit seinem Oberarzt die Bilder besprochen. Somit war das für uns jetzt der erste Termin, wo wir ihn persönlich kennengelernt haben. Und dann irgendwann kamen wir auf das Thema Podcast. Da war er total begeistert und hat erzählt, dass er mit seiner Mama zusammen einen Podcast hat. Ganz süß. Und weil die selber Gedichte schreibt und war auf jeden Fall Feuer und Flamme und hat sofort gesagt, ja, wenn ihr mal jemanden braucht, der über die Bauchspeicheldrüse spricht, dann sagt auf jeden Fall Bescheid, ich komme sofort. Und das Angebot nehmen wir natürlich sehr, sehr dankend an. Nils hat es ja eben schon gesagt, unser Jahresplaner für den Podcast ist voll. Also ihr könnt euch auf viele, viele tolle Folgen freuen. Gerade auch ist es, glaube ich, wichtig, und das sagte er nämlich auch direkt, so ein bisschen das Schreckgespenst vom Thema Bauchspeicheldrüsenkrebs zu nehmen, weil eben bei vielen im Kopf immer noch ist, oh Gott, ich habe irgendwie Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert, ich habe nicht mehr lange. Und das ist ja auch so das Stigma, was auf ganz vielen Patienten lastet. Und er sagte uns nur eine Zahl und er kann uns da dann im Podcast noch viel mehr zu sagen, aber sagte, dass... Und er will sich mit der Zahl gar nicht brüsten, weil er weiß, die kann immer noch höher sein. Aber nach, was hat er gesagt, nach 3 Jahren oder nach 5 Jahren? Nach 5 Jahren, glaube ich, ja, leben noch 25% seiner Patienten, die er quasi operiert hat. Und dann wiederum nach 7 Jahren leben immer noch 24%. Das heißt, man kann schon davon ausgehen, wenn die quasi diese 5 Jahre geschafft haben, 1/4 aller Betroffenen, dann... Die meisten schaffen dann auch noch 7 Jahre und mehr Jahre, weil die dann eben wirklich als geheilt gelten. Und das ist ja schon mal was anderes, als zu sagen, okay, du hast Bauchspeicheldrüsenkrebs, ja, dann kannst du ja schon mal deinen Grabstein bestellen.
Ja, er soll einfach mal sagen, was so möglich ist, ne? Und soll mal erklären, ein bisschen, genau wie du schon sagtest, warum das jetzt nicht mehr sofort das Todesurteil ist und was man so machen kann. Natürlich ist es eine ernstzunehmende Krankheit, genau wie Lungenkrebs, das darf man nicht... ich sag mal, beiseite schieben, aber da ist wahrscheinlich auch das Gleiche wie bei mir, Augen auf bei der Krankenhauswahl. Er hat mir auch durch die Blume bestätigt, dass der Weg, so wie ich mir die Ärzte aussuche, kein schlechter ist. Und wir haben ja immer Glück noch, dass die denn auch so empathisch sind, ne? Ich muss jetzt wieder einen trinken bei Heise, aber Empathie ist mega wichtig. Ich finde, dass wir so fachlich so gute Ärztinnen und Ärzte gefunden haben, die dann auch noch, ja, charakterlich so toll sind, ne? Überall sind sie irgendwie, ja.
Kompetent und empathisch.
Und, muss man auch sagen, setzen sich mit unserer Zentrale, die ja im Moment in Georgsmarienhütte mit Frau Hoffknecht, da ist auch auseinander und zusammen. Also, das passt schon sehr, sehr, sehr gut.
Ja, und das, was du eben auch noch so angeteasert hast, ich glaube, das kann man auch tatsächlich unseren Zuhörern genauso mitgeben. Selbst zwischen den Ärzten heißt es, man muss sich als Patient wirklich selber kümmern. Und das ist auch tatsächlich mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass man, wenn man wirklich nicht durch das Systemraster medizinische Versorgung fallen will, dann muss man selber aktiv werden und auch hinterher sein. Wir haben es ja selber bei bestem Leibe erlebt, was es heißt, gib dich einfach einem Arzt hin und gib dich der Aussage hin, weil dann würdest du hier womöglich heute nicht mehr sitzen.
Nee, genau. Es, ja, was ja auch jetzt mit den 500 Tagen Tagrisso, ich sag mal, auch einhergeht, ist, dass ich nicht nur irgendwie 3-4 Monate geschafft habe, sondern ja, jetzt irgendwie 1,5 Jahre, ne? Also, ja, und ich will noch viel, viel mehr.
Erstmal das und vor allen Dingen, abgesehen von den Beschwerden, die du hast, und das hatten wir ja auch eingangs schon besprochen, geht es dir sonst immerhin, toi, 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 wirklich gut. Das heißt, du kannst weitestgehend alles machen. Du kannst dich mit Freunden treffen. Du kannst eben schöne Dinge erleben, auf Konzerte gehen, genauso wie du es gesagt hast. Sicherlich musst du auch, wenn du die Gartenarbeit machst, die ein oder andere Pause mehr einlegen als früher. Aber du bist eben nicht ans Bett gefesselt.
Genau, ich bin nicht so fit wie früher. Aber ich kann halt jetzt Werbung dafür machen, für diese Art der Behandlung, Art der Medikamente, auch wenn das manchmal ein bisschen zum Nachteil ist, also wenn manche Leute sagen, der ist ja gar nicht krank oder irgend sowas. Ja, das kann ich dann einfach ja sagen mit, dann kennst du wohl noch nicht die neuen Therapien, die es gibt, und kann da jede Menge Aufklärungsarbeit machen, ne?
Ja. Wir spielen uns hier heute aber die Bälle zu, das ist der Wahnsinn. Ich habe nämlich noch einen abschließenden Punkt, der gerade total gut dazu passt, was du gerade gesagt hast. Und zwar werde ich nicht selten angesprochen, sag mal Sarah, wie ernst steht es eigentlich um Nils wirklich? Also wie ernst ist die Lage wirklich? Weil er macht ja alles, er tut ja alles, er springt hier rum, so nach dem Motto, ja klar, er hat ein bisschen Gewicht verloren, das sehen wir alle, aber ja, ist die Lage wirklich so schlimm oder teasert ihr das nur so ein bisschen auf, um irgendwie ja eure Klickrate zu erhöhen? Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, den wir sowohl mit dem Podcast als auch du, Nils, mit deiner sonstigen Arbeit unterstreichen müssen. Du hattest es in dieser Folge auch schon erwähnt, die Diagnose ist schlicht und ergreifend nicht kurativ. Die ist nicht heilbar. Du hast eine Krebserkrankung im Endstadium. Es ist Stadium 4. Es gibt nicht mehr als Stadium 4. Stadium 5 ist nicht mehr da. Es ist eine Erkrankung, die dich mutmaßlich dein ganzes Leben lang begleiten wird.
Genau, nicht operabel.
Es ist nicht operabel. Und ja, du bist einfach auf jeden neuen Schritt der Medizin angewiesen. Und auch wenn es dir heute super geht und du gerade deine CT-Untersuchung hattest und wir haben über die 500. Tablette Tagrisso gesprochen, es kann sein, dass Tagrisso an Tag 505 aufhört zu wirken. Und dann würden wir es erst wissen mit der CT-Untersuchung in 3 Monaten.
Genau, wenn die nächste Therapie dann weniger Nebenwirkungen hat und ich sehe vielleicht noch schlimmer aus, dann sagen die Leute, ach ja, jetzt ist er ja, jetzt ja doch krank. Und dass, ich sag mal, da ein bisschen mehr Information an die Menschen rankommt, dafür muss ich halt arbeiten, ne? Weil das anscheinend für einige Leute nicht zu verstehen ist oder in ihr Weltbild nicht passt, ne?
Ja, genau. Du bist halt nicht kalkweiß, du wiegst noch nicht 30 Kilo, du sitzt nicht im Rollstuhl und ich dusche dich nicht jeden Tag.
Leider.
Also ja, es ist einfach, du bist nicht in dem Sinne so, dass wir sagen, um Gottes Willen, der muss gefüttert werden und er kann gar nichts mehr alleine. Nichtsdestotrotz ist die Diagnose einfach ernst. Und das ist auch nichts, womit man Scherze macht, womit man Witze macht, womit man irgendwelche Klickraten erhöht. Der Sinn und Zweck von dem Podcast und der Arbeit, die wir hier machen und auch auf Instagram machen, ist einfach schlicht und ergreifend Mut zu machen und auch Mut zu machen, dass man als Krebspatient nicht den Stempel, ich bin Krebspatient, auf der Stirn tragen muss, sondern dass man auch als Krebspatient mit der heutigen Medizin und der heutigen Forschung ein gutes und vor allem lebenswertes Leben führen kann.
Ja, auf jeden Fall verlängern und ja, natürlich, wofür wir auch immer kämpfen, sich eine Zweitmeinung zu holen, damit man vielleicht mit dieser Zweitmeinung dann auch diese Chance ergreifen kann, ne? Dass man vielleicht weniger Nebenwirkungen hat, mehr Lebenszeit hat, mehr qualitative Lebenszeit hat. Je nachdem, wie das ausgeht oder was die Behandlung dann zutage fördert oder erreichen kann, dafür arbeiten wir, ne? Wenn ich dann, ja, paar, die es dann nicht wissen, das nochmal erklären muss, ja, ist halt so. Aber da höre ich auch nicht auf zu kämpfen.
Lasst euch auf jeden Fall nicht unterkriegen von Leuten, die euch irgendwie meinen, runterziehen zu müssen mit ihren Aussagen, du siehst ja gar nicht krank aus oder um Gottes Willen, bist du dir sicher, dass die Diagnose so schlimm ist? Ihr wisst am besten, wie eure Diagnose ist und es ist eure Aufgabe auch irgendwie, euch selber so ein bisschen hochzuhalten und euch von den negativen Faktoren, die vielleicht so um euch rumschwirren, selbstständig zu entfernen und auch ein bisschen loszulösen. Ja, ein wunderbares Abschlusswort für unsere kleine Talk-Folge heute. Vielen lieben Dank, Nils, für das Update. Vielen lieben Dank für die ganzen vielen Informationen, die wir in dieser Folge teilen konnten. Und ja, für euch gilt wie immer, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Wünsche, kontaktiert uns gerne entweder per E-Mail post@krebswasnunpodcast.de oder aber auf unserem Instagram-Kanal per Direct Message. Da sind wir auch zu erreichen. Und ja, das letzte Wort überlasse ich mal dir, lieber Nils.
Ja, ich kann gar nicht viel sagen. Für mich ist einfach nur, ich bin heilfroh, dass CT und MRT wieder gut ausgegangen sind. Ich kann meinen, ich sage immer, meinen Handy-Lebensvertrag wieder um 3 Monate verlängern. Das heißt, CT, MRT wieder Ende Juni. Da bin ich dann wieder dran. Wahrscheinlich wieder mit ziemlich Lampenfieber vor den Untersuchungen. Ich hoffe, ich kann dann wegfahren vorher.
Mal aber schauen. Gut ist, die Venen haben sich bis dahin wieder erholt.
Das stimmt, die Piekserei ist erstmal vorbei. Und ja, ich bin jetzt ja nicht schmerzfrei, aber ich bin im Moment sorgenfrei. Das kann man schon sagen.
Sehr schön. Ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin.
Bis dann. Ciao.
Das war Krebs, was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.